Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist aus dem 1. Petrusbrief. Mit dem Wort begrüße ich euch herzlich zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Es wird das prophetische Wort mit einem Licht verglichen. Und anhand von dem Licht kann man sich orientieren in einer Zeit, die dunkel ist. Und zwar bis der Morgenstern aufgeht. Der Morgenstern ist ja der erste Stern, der eigentlich den Tagesbeginn markiert. Und der Morgenstern wird in der Bibel verglichen mit dem Herr Jesus. Also der Herr Jesus hat versprochen, dass er kommt, wie der Morgenstern am Morgen früh eben den Tag ankündigt. So wird der Herr Jesus kommen. Und bis er kommt, sollen wir das tun, was wir hier gelesen haben, festheben am prophetischen Wort. Und das werden wir auch heute Morgen machen, indem wir eben ein neues prophetisches Wortbuch auch kennenlernen, darin eintauchen, verbunden mit dem Anliegen, dass es uns eine Orientierung sein darf. Wir werden anfangen mit dem Lied 247, stimmt zu Gottes Ehren, froh ein Loblied an. Das Lied 247. Ich möchte mit uns noch einen kurzen Text lesen aus 2. Chronik 30, Verse 5 bis 11. Wir werden dann später sehen, dass der Text auch ganz viele Parallelen hat zu unserem heutigen Predigttext. Vom Zusammenhang her, es ist da der König Hiskia, der da zum Passa eingeladen hat und auch zur Umkehr zu Gott. 2. Chronik 30, Vers 5 bis 11. Und sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beersheba bis Dan verkündigt werden sollte, dass sie kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels, in Jerusalem das Passa zu halten. Denn sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs: Ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich versündigt haben an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, so dass er sie der Verwüstung preisgab, wie ihr seht. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich die Glut seines Zornes von euch wenden. Denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, sodass sie wieder in dieses Land zurückkehren können. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig, und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Also das Nordreich von Israel ist zu dieser Zeit bereits weggeführt worden. Es war nur noch ein kleiner Überrest im Land. Und der hat der König Hiskia eingeladen: Kehret um zu Gott, kehret um zu Gott. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr das macht, dann wird Gott sich ihnen im Erbarmen zukehren. Das Versprechen hat er ihnen gemacht. Das hätte ihnen den Weg zurück ins Land auch ebnen können. Also Gott sieht jedes Herz, das parat ist, zu ihm umzukehren. Und er wendet sich denen zu, die parat sind, zu ihm umzukehren. Er ist gnädig und barmherzig, haben wir gelesen. Wir sehen aber auch, dass es nur eine Minderheit war, ein kleiner Teil, der dem Ruf zur Umkehr gefolgt ist. Die Mehrheit hat gespottet, hat die verachtet, die gekommen sind und die Botschaft gebracht haben, die zur Umkehr zu Gott eingeladen haben. Aber es hat sie gegeben damals und es gibt sie auch heute, die etlichen. Es sind nicht viele, es sind wenig. Aber es gibt etliche, die sich demütigen und zum Herr umkehren. Und wir wollen diese Botschaft von der Umkehr auch verkündigen, mit der Hoffnung, eben, dass wir die Etlichen erreichen dürfen. Bevor Kind und Teenies in die Gruppe gehen, möchten wir nochmals ein Lied singen miteinander, das Lied 217. Oh, ich weiß es ganz gewiss, das Lied 217. Nachher werden Sonntagsschule und Unti und wir hören dann Predigt. Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe und zwar wollen wir uns, so Gott will, in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch mit dem Propheten Zacharia beschäftigen. Und es ist immer gut, am Anfang frage ich mich, warum möchte ich das tun, warum machen wir das? Einerseits ist Zacharia sehr eng mit den Büchern Daniel und Offenbarung verbunden. Diese 3 Bücher geben uns gemeinsam einen guten Überblick über die endzeitlichen Ereignisse. Und es ist daher gut, wenn wir sie parallel miteinander studieren. Und das machen wir jetzt auch. Und Daniel berichtet mehr über die Geschichte der Nationen, während sich Zacharia stärker auf Jerusalem fokussiert. Und Daniel berichtet mehr über den Antichristen, während Zacharia sich stärker auf Christus in den prophetischen Ereignissen konzentriert. Das ist so in Kürze ein Unterschied zwischen diesen beiden Propheten. Und damit sind wir auch bei einem weiteren wichtigen Grund, weshalb ich mich für das Studium dieses Buches entschieden habe. Zacharia berichtet vermutlich mit Ausnahme von Jesaja mehr über Christus als alle anderen Propheten im Alten Testament. Wir sehen zum Beispiel den Herrn Jesus als Engel des Herrn, als Spross, als Knecht Gottes, als Priesterkönig, als Eckstein, als Erbauer des Tempels, als Hirte, als der Durchbohrte und so weiter. Wir sehen seinen Einzug in Jerusalem auf einem Esel und wir sehen seine Verwerfung und den Verrat durch Judas Iskariot. Wir erkennen sein erstes Kommen als Leidender und sein zweites Kommen als König und Richter zur Rettung seines Volkes Israel. Wir sehen ihn als Gott und wir sehen ihn als Menschen. In einem Kommentar, den ich lese, werden 37 Hinweise auf Christus aufgelistet. Also in jedem Kapitel gibt es mindestens einen solchen Hinweis. Und im Neuen Testament wird Zacharia etwa 40 Mal wörtlich oder sinngemäß zitiert. Ich möchte dazu eine Stelle mit uns lesen aus dem 1. Petrusbrief, aus 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also diese Leiden und die folgende Herrlichkeit, die finden wir bei Zacharia. Und die Propheten haben eben gesucht und nachgeforscht, darüber nachgedacht, über das, was sie verkündet haben, über den Herrn Jesus. Ich lese noch eine zweite Stelle, Apostelgeschichte 10, Vers 43. Das ist aus der Geschichte, als Petrus beim Cornelius war. Er redet da über den Herrn Jesus und dann sagt er, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Also bereits die Propheten haben das Evangelium vorausschattend weitergegeben. Und da können wir uns fragen, was gibt es Frohmachenderes als die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus? Als er auf diese Erde kam, da hieß es, das ist Grund zu großer Freude. Ich verkündige euch große Freude, sagte der Engel. Und ebenso herrschte große Freude, als der Herr Jesus auferstanden ist. Und als er in den Himmel aufgefahren war, immer lesen wir von dieser Freude. Und im 1. Petrusbrief, gerade vor den Versen, die wir gelesen haben, da steht, wie jubelnd die Freude sein wird, wenn er wiederkommen wird, wenn er die Herrschaft aufrichten wird, wenn wir ihn sehen werden. Und damit wollen wir uns auch beschäftigen, wenn wir das Buch lesen. Damit verbunden sehen wir auch Israels wunderbare Zukunft. Der Herr wird sein Wort gegenüber seinem Volk halten, auch wenn das heute ganz anders ausschaut. Genauso wie er es in der Vergangenheit gehalten hat. Israel hat ihn verworfen, wir wissen das. Aber Israel wird durch das Gericht hindurch eben ihn wieder annehmen und dann zum Segen kommen, der verheißen ist. Und noch ein Grund für das Studium dieses Buches: Die Prophetie war für Israel ein Trost in einer sehr schweren Zeit. Und die Botschaft motivierte Israel in dieser schweren Zeit zum Handeln und zum Gehorsam, zum Bau des Hauses Gottes. Und wir dürfen das auch für uns mitnehmen. Wenn wir diese lebendige Erwartung des Herrn Jesus haben, wenn wir auf ihn warten, auf ihn schauen, ist das einerseits ein Trost, auch in bedrängten Zeiten, das kennen wir alle. Und andererseits ist es ein Ansporn, eine Ermutigung, treu zu sein in der Arbeit für den Herrn Jesus. Eine Einladung, unser Leben ganz hinzugeben. Also der Blick in die Zukunft soll immer auch einen Einfluss auf unsere Gegenwart haben. Und so wollen wir den ersten Vers des Buches lesen, Zacharia 1, Vers 1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Wir wollen uns zuerst überlegen, wer war Zacharia und in welcher Zeit lebte er. Der Name Zacharia bedeutet Jahwe gedenkt oder Jahwe erinnert sich. Und das war ein sehr häufiger Name in Israel wie Meier oder Müller heute. Im Lexikon zur Bibel fand ich 25 Männer mit dem Namen Zacharia. Und sein Vater hieß Berechia, das bedeutet Jahwe segnet. Und sein Großvater hieß Ido, und das bedeutet zur bestimmten, festgesetzten Zeit. Und zusammengesetzt heißt das, der Herr gedenkt und segnet zur festgesetzten Zeit. Und das ist wie eine Zusammenfassung der Botschaft für Jerusalem. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn die Zeit erneut erfüllt ist, wird er ihn erneut senden, zum Segen für Jerusalem. Der Großvater von Zacharia gehörte zu den Priestern, die mit Zerubabel zurück nach Jerusalem gezogen waren. Vermutlich war Zacharia damals als ein Kind dabei, noch sehr klein, weil in Zacharia 2, Vers 8, etwa 18 Jahre nach der Rückkehr der ersten Juden, wird er als junger Mann bezeichnet. Also er war noch jung, als er seine ersten Botschaften empfing. Zacharia wird in Nehemia 12, Vers 16 als Familienhaupt eines Priestergeschlechtes bezeichnet. Also können wir sagen, er war nicht nur Prophet, sondern er war auch Priester. Genau wie es auch Hesekiel und Jeremia waren. Und deshalb verwundert es nicht, dass Zacharia eben sehr viel auch über das Haus Gottes berichtet. Das war ihm ein wichtiges Thema. Ansonsten wissen wir sehr wenig über Zacharia. Die jüdische Überlieferung sagt, er soll der großen Synagoge angehört haben. Das war ein Rat von 120 Männern. Esra hatte diesen gegründet oder geleitet und die trafen Vorkehrungen für den Gottesdienst im zweiten Tempel. Und da soll auch Zacharia dazugehört haben. Und die griechische Bibel, die Septuaginta, schreibt Zacharia 5 Psalmen zu, darunter Psalm 137. Das ist dieser Psalm, wo die Juden eben ihre Sehnsucht nach Jerusalem ausdrücken. Dass sie in Babel waren und sich ihr Sehnen nach Jerusalem gerichtet war. Zacharia wird zweimal im Buch Esra erwähnt. Das wollen wir miteinander nachschlagen. Esra Kapitel 4. Vers 24 bis 5, Vers 2 lese ich zuerst. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Und dann noch Kapitel 6, Vers 14, da wird er noch einmal erwähnt. Und die Ältesten der Juden bauten weiter, und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos. So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, der Könige von Persien. Also etwa 18 Jahre vorher waren die Juden nach Jerusalem zurückgekehrt durch das Edikt des Perserkönigs Kyros. Und Kyros gab auch den Befehl, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Das hatte Gott ihm eingegeben. Gott wusste bereits weit vor der Geburt von Kyros, dass dieser Mann kommen wird und dass dieser Mann den Tempel wieder aufbauen wird. Und dann bauten die Juden, begannen den Tempel aufzubauen, sie richteten den Altar auf und legten den Grundstein des Tempels. Aber dann kam es zu Widerstand und dieser Widerstand führte zu einem Stillstand beim Tempelbau. Und zwar bis ins zweite Jahr des persischen Königs Darius. Und dieser Stillstand wurde beendet durch die Worte der Propheten. Sie tadelten die Juden für ihre Nachlässigkeit und sie forderten sie auf, hey, nehmt die Arbeit wieder auf, und zwar unverzüglich. Und ihre Botschaft wurde gehört, das ist etwas Seltenes im Alten Testament, sie wurden gehört und die Prophetenworte trugen zum Gelingen des Baus bei. Und 4 Jahre nach dem Beginn des Dienstes von Zacharia und Haggai war der Tempel fertig gebaut. Und das ganze Buch Haggai und die ersten 8 Kapitel von Zacharia sind zwischen diesen beiden Stellen, die ich jetzt gelesen habe, einzuordnen. Und während Haggai mehr im Hinblick auf die Gegenwart zum Wiederaufbau ermahnte und dazu tadelnde Worte erwähnte, hatten Zacharias Worte einen ermutigenden, einen fast tröstenden Klang. Und er schaute vor allem auf die Zukunft, auf das, was kommen wird, bis in die Endzeit hinein. Und so brauchen auch wir diese beiden Dinge ausgewogen, um Gemeinde zu bauen. Wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Ermutigung und Trost. Als Zeitangabe in unserem Vers finden wir das 2. Jahr von Darius. Das ist auch deshalb interessant, weil die Zeit bei Haggai und Zacharia nicht mehr nach den Königen von Juda gemessen wurde. Und das ist so, weil aus Gottes Sicht Israel nicht mehr das Haupt der Nationen war, sondern es kam unter die Herrschaft der Heiden. Israel wurde gewissermaßen zum Schwanz der Nationen, so hat es Mose in 5. Mose 28 vorhergesagt, und zwar eben wegen dem Ungehorsam von Israel. Also wegen Israels Ungehorsam wurde es beiseite gestellt. Die Herrlichkeit Gottes wich aus dem Tempel und damit begannen die Zeiten der Heiden. Und das Haupt der Heiden, wir haben das bei Daniel gesehen, das war eben Nebukadnezar. Und seit da wurde die Zeit an den Heidenkönigen gemessen. Das 2. Jahr von Darius war das Jahr 520 vor Christus. Darius Hystaspes regierte von 522 bis 485 vor Christus. Es ist übrigens nicht der Darius, den wir von Daniel und der Löwengrube kennen. Es ist ein anderer König Darius. Es ist der Darius, der den Widersachern gebot, sie dürfen den Tempelbau nicht hindern, sondern sie sollten die Juden arbeiten lassen. Und er unterstützte sogar den Tempelbau mit der Absicht, dass die Juden für den König beten würden. Das war sein Wunsch. Deshalb unterstützte er sie. Und dieses 2. Jahr von Darius, das war prophetisch überaus bedeutsam. Ich gebe einen kurzen Abriss, was in dieser Zeit geschah. Im 6. und 7. Monat dieses Jahres finden wir die ersten 3 Botschaften von Haggai. Das ist Haggai 1, Vers 1 bis 2, Vers 9. Zuerst diesen direkten Tadel für die Nachlässigkeit der Juden. Und dann hörten sie auf das Wort von Haggai und Haggai ermutigte sie. Er sagte ihnen, Gott ist mit euch, wenn ihr das tut. Und dann finden wir einen Ausblick auf die zukünftige Herrlichkeit des Tempels. Dann im 8. Monat, wenige Wochen, nachdem die Juden die Arbeit wieder aufgenommen haben, finden wir die erste kurze Botschaft von Zacharia. Das ist das, was wir heute anschauen, was mit Aufruf zur Umkehr überschrieben ist. Dann folgen die beiden letzten Botschaften von Haggai, in der er unter anderem den Segen verhieß. Ab dem 24. Tag des 9. Monats, ab diesem Tag werde der Herr segnen. Und zudem wies er auch auf das Königtum des Herrn Jesus hin. Und im 11. Monat, immer noch dieses zweiten Jahres, erhielt Zacharia die 8 nächtlichen Visionen aus Zacharia 1, Vers 7 bis 6, Vers 15. Also nachdem der Herr den Juden den Segen zugesprochen hat, erhielt er eben diese Trostbotschaft. Und dann Zacharia 7 bis 8, das ist auch noch datiert, das ist dann im 4. Jahr von König Darius, das sind die Fragen zum Fasten und die Antworten darauf. Das war immer noch vor der Fertigstellung des Tempels. Also haben alle diese Botschaften, das ganze Buch Haggai und Zacharia 1 bis 8 eben einen Zusammenhang mit dem Bau des Tempels. Und so können wir sagen, dass die Empfänger, die direkten Empfänger der Botschaft Zacharias, das waren die Rückkehrer aus dem Exil und sie sollten gestärkt werden für den Tempelbau. Zacharia ermutigte sie ganz besonders eben mit der Zukunft, mit Gottes zukünftigen Absichten für sein Volk. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen in ihre Lage versetzen. Israel hatte Gottes Gericht erlebt, das Land war entvölkert worden. Es gab keinen König mehr, die Macht lag bei den Heiden. Es gab keine Herrlichkeit Gottes mehr im Tempel, es gab überhaupt keinen Tempel. Es schien, als ob Gott sein Volk verworfen hatte. Und dann kehrten ein paar wenige zurück, 43.000. Früher war es ein Millionenvolk. 43.000 waren dem Ruf zur Rückkehr gefolgt. Und diese wenigen, die waren überaus bedrängt. Es war wahrlich nur eine kleine Kraft vorhanden. Ja, kein Wunder, verlor man den Mut zum Tempelbau. Kein Wunder, kümmerte man sich dann lieber darum, das eigene Haus aufzubauen. Es war vielleicht sogar verständlich, wenn einige fragten, ob ihr Volk überhaupt noch eine Zukunft hat. Geht es irgendwie weiter? Und in diese trostlose Situation hinein sprach Zacharia. Und Zacharia zeigte den Rückkehrern die ganze Geschichte Jerusalems und des Tempels von damals bis ins tausendjährige Reich hinein. Und er wies darauf hin, dass Gottes Liebe zu Israel unverändert ist. Vor allem in der Person des Messias, der zuletzt eben zum Segen für Israel führen wird. Und das war der Blick in die Zukunft. Und dieser Blick sollte in der Gegenwart zur Arbeit anspornen. Und so soll das prophetische Wort immer auch unsere Gegenwart prägen, uns durch Gottes Perspektive trösten, aber auch eben ermutigen, treu zu sein in der Arbeit. Dann möchte ich kurz auf die Gliederung des Buches Zacharia hinweisen, dass wir einen Gesamtüberblick haben. Die Gliederung ist relativ einfach. Es gibt 5 Reden in diesem Buch und man kann sie in 2 Blöcke einteilen. Die erste Rede finden wir in Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Sie beinhaltet einfach eine einfache Einladung zur Umkehr. Und dann finden wir in Kapitel 1, Vers 7 bis 6, Vers 15 die 8 Nachtgesichte mit einem tröstlichen Charakter. Es war eine Ermutigung für die Gegenwart der Juden, besonders für den Tempelbau. Und sie enden mit einem Anhang über den Herrn Jesus, der als Priesterkönig den Tempel des Herrn bauen wird. Dann folgen die Kapitel 7 bis 8 mit einer Frage betreffend dem Fasten und 4 Antworten darauf. Und das ist der erste Teil des Buches. Er hängt ganz eng mit dem Tempelbau zusammen und deshalb ist auch genau datiert, wann diese Reden an Israel ergingen, nämlich immer während der Zeit des Tempelbaus. Und dann gibt es einen zweiten, einen undatierten Teil des Buches. Vermutlich wurde er erst nach dem Tempelbau verfasst. Er hängt auch nicht mehr direkt mit dem Tempelbau zusammen. Er offenbarte Israels Zukunft und die beiden Phasen des Kommens des Herrn Jesus. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es schwerpunktmäßig um das erste Kommen des Messias als der Verworfene, verbunden mit einigen Ereignissen aus der Geschichte Israels, die sich mehrheitlich bereits erfüllt haben. Und in den Kapiteln 12 bis 14, da geht es vom Schwerpunkt her um die endzeitlichen Ereignisse rund um Jerusalem und den Tempel und das Volk Israel, inklusive die Bekehrung des Überrests und das zweite Kommen des Herrn Jesus als Herrschender. Also er wird kommen und Israel aus dieser größten Bedrängnis erretten. Und damit wollen wir diese erste Botschaft von Zacharia miteinander lesen. Wir finden sie in Zacharia 1, die Verse 2 bis 6. Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten, leben sie ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Diese Botschaft hat drei Abschnitte. Erstens die Tatsache des Zornes Gottes, dann zweitens der Ruf zur Umkehr und drittens der Ruf aus der Geschichte zu lernen. Also bevor die Trostbotschaft begann, ab Vers 7, finden wir einen Appell an das Gewissen des Volkes. Der Beginn der Botschaft ist eine Einladung zur Umkehr, ganz schlicht gehalten. Und Zacharia sagte damit auch, es nützt nichts zu klagen, dass der neue Tempel geringer ist als der alte, weil das taten die Juden, steht in Haggai 2. Man sollte sich viel besser fragen, warum der alte Tempel zerstört worden war, und etwas daraus lernen. Und wenn die Juden diese grundlegende Botschaft nicht befolgten, Zacharia 1, Vers 2 bis 6, dann würden ihnen alle weiteren Botschaften später nichts nützen. Also diese Umkehr, diese Buße, das ist die Grundlage, um das prophetische Wort Gottes verstehen zu können, um Gewinn daraus zu ziehen. Und deshalb steht diese Botschaft ganz am Anfang des Buches. Und wer nicht bereit ist, sich unter Gottes Wort zu stellen, dem nützen alle Zusagen in der Bibel nichts. Sie lässt die Herzen unberührt. Aber diese Aussage ist auch etwas Prophetisches. Israel wird genau das, was hier steht, in der Trübsalzeit als Nation tun. Und dann werden sie den Segen empfangen, der in diesem Buch eben geschrieben steht. Und so beginnt das Buch, das uns so vieles über die Zukunft sagt, mit einem Blick zurück und mit einem Blick in die Gegenwart, einem Aufruf für die Gegenwart. Und das war auch ein wichtiger Dienst aller Propheten. Es geht nicht immer nur um das Zukünftige. Vielmehr ermahnen sie immer wieder zur Umkehr, und zwar hier und heute in der Gegenwart. Jetzt wollen wir Vers für Vers durchgehen. Es beginnt mit Vers 2, dieser lautet wörtlich, erzürnt war der Herr über eure Väter mit Zorn. Also zweimal den Zorn, das betont eben die Heftigkeit des Zornes. Und die erste Erkenntnis war die Tatsache des Zornes Gottes wegen der Sünde von Juda. Gemeint ist mit diesem Zorn ganz direkt das Gericht eben des Exils durch Babylon, das die Väter erlebt haben. Gott war ja langsam zum Zorn, sagt er immer wieder. Er rief sein Volk immer wieder zur Umkehr, machte sich früh auf. Aber als das Maß der Sünde voll war, wurde sein Zorn Realität und Juda wurde aus dem Land vertrieben. Und dieser Zorn war der Grund für die Not, die über die Juden gekommen war. Nicht Babel war der Grund, sondern Gottes Zorn. Das hat bereits Mose prophetisch in 5. Mose 29 angekündigt. Er hat es so gesagt, wie wenn es bereits geschehen wäre. Er sagte, und der Herr hat sie aus ihrem Land herausgerissen, im Zorn und im Grimm und in großem Unwillen, und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es heute der Fall ist. Wir wollen lesen, was zu diesem Zorn Gottes geführt hat. Wir schlagen aus 2. Könige 22, Vers 17 auf. 2. Könige 22, Vers 17, die Begründung, warum der Zorn Gottes gekommen war, der so heftig war. Ich lese Vers 16 noch dazu. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und wir lesen auch noch ein Zeugnis aus 2. Chronik dazu, 2. Chronik 36, Vers 15 und 16. Das ist ganz am Ende, nachdem es geschehen war, dieses Gericht, steht, warum es geschehen ist. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn Gottes des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Also waren der Grund für Gottes Zorn das Verlassen des Herrn und das Verachten seines Wortes. Und das war die Grundlage, die dann auch zu den bösen Taten führten dieser Generation. Also sie wollten nicht hören, sie wollten sich nicht beugen. In Zacharia 7, Vers 12 steht, dass sie ihre Herzen so hart wie Diamant machten. Diamant ist ja der härteste Gegenstand, den es gibt. Man kann ihn nicht brechen. Und das nicht hören wollen, das ist wirklich eine sehr ernste Sache. Und so wurden die Juden erinnert an die Notwendigkeit des Gerichtes über die Sünde der Väter. Es war die Folge ihrer Untreue und die Folge des Nichthörens, der Unbelehrbarkeit. Das Gericht, es wurde bereits im Gesetz angekündigt, wenn Israel Gottes Worte verlassen und ihm untreu sein würde. Und so verlor Israel sein Vorrecht als Haupt der Nationen, sein Vorrecht als Wohnort Gottes. Und es gab wenig Hoffnung für die Zukunft. Aber genau von dieser Hoffnung redete Zacharia. Der Zorn Gottes ist nicht das Letzte. Er wird ein Ende haben. Der Herr wird Erbarmen haben mit seinem Volk. Er wird sein Volk zurückbringen und er wird es in der größten Bedrängnis erretten. Und den Weg zu dieser Hoffnung finden wir dann in den Versen 3 bis 6. Und mich hat Vers 2 an Römer 1, Vers 18 erinnert. Dort steht, dass der Anfang des Evangeliums ist die Offenbarung des Zornes Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Der Menschen, die die Wahrheit durch die Lüge und Ungerechtigkeit aufhalten. Und der Mensch möchte das nicht hören. Aber es gibt nur Wiederherstellung, wenn wir uns unter Gottes Urteil stellen und es demütig annehmen. Dann ist der Weg frei zur Umkehr. Und damit eben zur wunderbaren Gnade Gottes. Und deshalb ist die Erkenntnis der Sünde und die Erkenntnis, dass unsere Sünden den Zorn Gottes auslösen, so wichtig. Aber wir kennen auch die Lösung dafür und wir finden sie auch in unserem Text. Ich lese Vers 3. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Also der Zorn ist nicht das Ende, sondern er ist eine Einladung zur Umkehr. Und wer diesem Ruf folgt, wird erleben, dass der Herr sich ihm zuwenden wird. Und auch da finden wir wie in Vers 2 im Urtext zweimal dasselbe Wort. Wörtlich steht, kehrt um zu mir, so kehre ich um zu euch. Und vor dem Hintergrund von Gottes Zorn, den die Juden eben erlebt hatten, wurden sie in der Gegenwart ermahnt zu einer Umkehr, zu einer Wegkehr von allen verkehrten Wegen und Taten, zu einer Hinkehr zum Herrn als ihrem Gott. Dieses Wort kehrt um bedeutet, sich nachdem man sich in eine Richtung bewegt hat, 180 Grad in die andere Richtung zu gehen, bis man wieder zur ursprünglichen Stelle zurückkommt, wo man ausgegangen ist. Und die ursprüngliche Stelle Israels war ihre Berufung, Gottes Eigentum zu sein. Da sollten sie zurückgehen. Und das Wort kehrt um bedeutet auch eine Verhaltensänderung, oder es kann auch eine Verhaltensänderung bedeuten. Eine Abkehr vom Bösen, eine Hinkehr zu Gott. Im Sinne von etwas wegtun, zum Beispiel den Götzendienst oder den Ungehorsam, und sich im Gegenzug Gottes Geboten wieder zuzuwenden. Und diesen Ruf kehrt um, der war bereits vor dem Exil, vor dem Gericht durch Babel allgegenwärtig. Vor allem in Jeremia und Hesekiel finden wir diesen Ruf immer wieder. Ich lese uns ein Beispiel vor, da könnten wir ganz viel lesen. Ich habe da mindestens 30 solche Stellen gefunden, aus Jeremia 3, Vers 12 bis 14. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich: Kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jeden grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen. Bereits Jesaja sagte noch viel früher: Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Aber eben kaum jemand hörte darauf. Eigentlich waren die Juden bereits einmal umgekehrt, nämlich als sie nach Jerusalem zurückkehrten. Davon berichtet Esra 1. Es gab so etwas wie eine Erweckung. In Esra 1, Vers 5 steht nämlich folgendes Wort: Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Also da gab es bereits eine Art Erweckung. Und dann, was war passiert? Sie kamen wieder vom Weg des Gehorsams ab. Und zwar einerseits durch Menschenfurcht, das steht in Esra 4, und andererseits durch Trägheit und falsche Prioritäten, das steht in Haggai 1. Und deshalb musste dieser Ruf zur Umkehr erneuert werden. Es brauchte eine neue Erweckung im Volk Gottes. Die Juden mussten zurück auf den Weg des Gehorsams kommen, neu den Blick auf Gott richten. Und das zeigt uns, dass eine Erweckung nicht einfach konsumiert werden kann. Ich habe sie mal mit 20 erlebt und dann bleibt sie einfach automatisch bei mir. Sie dauerte in diesem Fall keine 20 Jahre. Und so braucht der Mensch bis heute immer wieder diesen Ruf zur Umkehr. Und so ist Vers 3 eigentlich so etwas wie ein Schlüsselvers des ganzen Buches. Das war die Einladung damals, es ist die Einladung in der Zukunft. Der Überrest Israels wird das als Nation tun in der Trübsalzeit. Und dann wird der Herr Israel wieder als sein Volk annehmen. Er wird alles erfüllen, was in diesem Buch steht. Und ich habe gesagt, Zacharia ist ein Trostbuch. Aber diesem Trost voran geht der Ruf zur Umkehr. Wir könnten sagen, ohne Umkehr kein Trost. Wir können sogar sagen, ohne Umkehr kein Leben. Diese Verheißungen dieses Buches, sie gelten denen, die bereit sind, umzukehren. Gott wird sich Israel erst dann wieder zukehren, wenn es zu ihm umgekehrt ist. Aber dieses Zukehren, Das war Gottes Absicht von Anfang an. Er möchte unter seinem Volk wohnen. Er möchte es segnen. Er möchte ihnen Gutes tun. Er möchte ihr Gott sein. Und das ist auch ein Prinzip für uns. Der Weg zu Gottes Nähe und zu seiner Zuwendung, das ist immer der Weg der Umkehr und der Buße. Der verlorene Sohn, er musste zum Vater umkehren. Er bekannte seine Schuld und dann erlebte er die wunderbare Zuwendung, die Wiederannahme seines Vaters. Wenn er am Schweinetrog geblieben wäre, hätte er das nicht erlebt. Es brauchte seine Umkehr zurück zum Vater. Ja, und so lädt Gott gnädig ein zur Umkehr, damals und heute. Umkehr bedeutet, die eigenen bösen Wege zu bekennen, sich davon abzukehren und uns 180 Grad in die andere Richtung, dem Herrn, zuzukehren. Und wer das tut, erlebt das, was Vers 3 auch sagt, nämlich, dass Gott sich zu uns kehrt. Er lässt sich finden von denen, die sich ihm in diesem Sinne suchen. Jakobus sagt es so: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und dann sagt er gleich im nächsten Satz, was das bedeutet. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Das ist Umkehr. Und dann dürfen wir uns ihm nahen und er naht sich uns. Und Umkehr ist die Voraussetzung für Gottes Zuwendung, für Gottes Gnade. Sie ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir Gottes prophetisches Wort verstehen können, dass wir davon profitieren, Nutzen ziehen daraus. Ich möchte noch eine Zusage für die Bußbereiten lesen. Da gibt es auch hunderte Zusagen für die Bußbereiten. Aus Jesaja 55 möchte ich Vers 6 und 7 lesen. Wir können oft nur ein Beispiel lesen für eine Tatsache, die das Wort Gottes immer und immer wieder sagt. Jesaja 55, Vers 6 und 7. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, bei Gott ist viel Vergebung. An anderer Stelle steht, dass er die, die zu ihm umkehren, von ihrem Ungehorsam heilen wird. Und wieder an einer anderen Stelle, er ist nahe denen, die ihm mit zerbrochenem Herzen nahen. Und er vergibt ihre Schuld. Ich möchte noch kurz auf diesen Namen Herr der Heerscharen hinweisen. Der kommt da bereits in der Einleitung überaus oft vor. Das ist der Name Jahwe Zebaoth. Es ist der Name, den die Propheten nach dem Exil am meisten verwendet haben. Haggai 14 Mal, Zacharia 53 Mal, Maleachi 24 Mal. Auch Jesaja, Jeremia brauchten diesen Namen oft, aber vor allem eben die Propheten nach dem Exil. Übrigens die erste, die den Herrn der Heerscharen angerufen hat, das war Hanna in 1. Samuel 1, als sie in ihrem großen Elend den Herrn der Heerscharen anrief. Das wusste ich auch nicht, habe ich dann herausgefunden beim Vorbereiten. Die Heerscharen, das könnte sich beziehen auf die Sterne, es kann sich beziehen auf die himmlischen Engelwesen, es kann sich beziehen auf Israels Armee, und es kann sich beziehen auf die Armeen der Heiden. Für all das finden wir in der Bibel Beispiele im Alten Testament. Also betont wird mit diesem Namen eben Gottes Macht als Befehlshaber über alle Heere in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Damit kommen wir zu den Versen 4 bis 6, um den Ruf zur Buße zu verdeutlichen, wies der Herr eben auf die Geschichte der früheren Generation hin, die unter das Gericht gekommen war, weil sie eben diesen Bußruf nicht annehmen wollte, den gleichen Ruf, den Zacharia weitergab. Ich lese noch einmal Vers 4. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Also die jetzige Generation sollte lernen aus dem, was die Väter erlebt hatten. Sich warnen lassen, es besser machen, indem sie Gottes Ruf zur Buße und zur Umkehr eben nicht missachtete. Es gab keine Entschuldigung. Man könnte sagen, ich kann ja nichts dafür, für ihre Fehler. Es gibt aber auch keine Selbstrechtfertigung im Sinne von, ich bin ja nicht so schlimm, wie sie damals waren. Beides nützt nichts. Schlussendlich muss jede Generation für sich Buße tun, zum Herrn Jesus umkehren. Aber es gibt die Möglichkeit zu lernen von früheren Generationen, was sie erlebt haben, wie sie gehandelt haben, ob es jetzt im Vorbild ist oder eben auch im Gegenteil. Und auch uns ist das Versagen des alttestamentlichen Volkes Gottes eben zur Belehrung gegeben. Ja, die Väter haben denselben Bußruf erhalten. Die Propheten vor dem Exil, sie riefen eindringlich eben zur Umkehr auf. Sie warnten vor dem Gericht, angefangen bei Mose bis zu Jeremia und Hesekiel. Mose warnte sinngemäß so: Wenn ihr Gottes Wort nicht beachtet, dann kommt ihr unter den Fluch. Und dieser Fluch wird auf dem Höhepunkt zur Vertreibung aus dem Land führen. Und Jeremia sagte es so: Und doch habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte und habe euch sagen lassen, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Taten und folgt nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen. Dann sollt ihr in dem Land bleiben, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr habt eure Ohren nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Und solche Stellen gibt es Dutzende in den prophetischen Büchern. Es steht, sie sollen umkehren von ihren bösen Werken, von ihren bösen Wegen und ihren bösen Taten. Böse meint einfach das Gegenteil von gut. Die ganze Palette an Negativen kann man darunter verstehen. Alles Hässliche, Üble, Gottlose, Ungerechte, Bösartige. Und die Wege, das steht mehr für die Prinzipien, für die Grundsätze, nach denen jemand lebt. Und die Taten, die stehen für die praktischen Taten im Einzelnen. Und Jeremia, die Stelle aus Jeremia, die ich gelesen habe, die deutet auch bereits das Problem an. Man wollte diesen Bußruf nicht hören und ihn nicht beachten. Und auch das finden wir unzählige Male im Alten Testament. Auch in unserem Vers, Zacharia 1, Vers 4. Sie wollten nicht hören. Und das Wort hören, auch das hat eine viel breitere Bedeutung als nur das, was wir mit den Ohren hören. Es meint auch begreifen, verstehen. Es kann sogar gehorchen bedeuten. Es ist mehr als nur das akustische Hören. Es schließt ein, dass ich das Gehörte ernst nehme und dass ich es befolge. Es geht um ein bewusstes Zuhören, wenn Gott spricht, und dann eben seinem Wort auch zu gehorchen. Ich lese dazu aus 5. Mose 5, Vers 1. Das 5. Mose ist interessant, da finden wir immer wieder diesen Aufruf. Höre Israel! Höre Israel! Das war der Ruf von Israel. Und es meint eben mehr als nur hören. Und in 5. Mose 5, Vers 1 wird das sehr schön gesagt, was es bedeutet. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Höre Israel, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Das ist Hören. Es geht ums Hören, Lernen, Bewahren und Tun. Und Jesaja schrieb, dass die Juden die Propheten aufforderten, schon zu reden, aber angenehme Dinge, nicht die Wahrheit. Auch wenn es Täuschung waren. Und in der Einleitung haben wir die Verkündigung durch die Männer Hiskias aus 2. Chronik 30 gelesen. Sie war fast identisch mit dem, was hier in Zacharia 1 steht. Und dann haben wir gelesen, es waren nur sehr wenige, die darauf hörten. Die Mehrheit verhöhnte die Boten, sie achteten nicht auf diese Worte. Ist es heute anders? War es zur Zeit des Herrn Jesus anders? Man wollte ihn nicht hören, schon hören, aber nicht hören, also nicht wirklich hören. Man wollte es nicht tun. Und Paulus schrieb Timotheus, dass in der letzten Zeit die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden. Sie werden sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden. Und so verwirft der Mensch immer wieder Gottes Wort und er möchte seine Zurechtweisung nicht hören. Und da können wir auch uns immer wieder fragen, sind wir bereit, wirklich zu hören? Sind wir bereit, Verständnis zu lehren, auch wenn es Fleißarbeit ist? Und vor allem sind wir bereit, das, was wir hören, auch zu tun, zu gehorchen? Das Nicht-Hören-Wollen war der Grund für Gottes Zorn, für die Zerstörung des Tempels, für die Wegführung der Juden. Hätten die Väter gehört, wären sie umgekehrt, wäre das nicht passiert. Umgekehrt, das Umgekehrte gilt natürlich auch, wer bereit ist zu hören und umzukehren, solchen ist Gott nahe. Sie sind Gott wohlgefällig. Er schaut sie an. Er ist ihnen gnädig. Er lässt sich erbitten von ihnen. Das sind alles biblische Tatsachen. Und dann steht noch, dass sie nicht nur nicht gehört haben, sondern sie haben auch nicht auf den Herrn geachtet. Achten kann ebenfalls hinhören bedeuten, aber hier meint es vermutlich eher das aufmerksame Achten auf eine Person, auf jemanden. Man achtete weder auf Gottes Reden, noch auf sein Handeln, noch auf ihn selbst. Und wer nicht auf Gottes Wort hört, der achtet auch nicht auf Gott, so einfach ist das. Wer Gottes Boten verachtet, der verachtet Gott. Er schätzt den Redenden gering. Man kann das ja gut übertragen. Wenn Melanie mir etwas erzählt und ich höre ihr nicht zu, dann ist das eine Form von Desinteresse und Ablehnung, vielleicht sogar von Verachtung. Und so waren dem Volk eben zur Zeit Zacharias die Sünden der Väter bekannt und sie sahen die Folgen davon vor ihren Augen. Und sie sollten es besser machen. Sie sollten nicht sein wie ihre Väter. Sie sollten Hörende sein und auf ihren Gott achten. Sie sollten lernen, Gottes Wort nicht gering zu schätzen, sondern eben die Herzen zu öffnen für sein Reden. Und dann kommt Vers 5, Zacharia 1, Vers 5. Er stellt da die rhetorische Frage, wo sind denn die Väter nun? Sie wurden verschleppt, sie sind im Exil gestorben wegen ihrem Unglauben. Auch die Propheten, sie leben nicht ewig. Sie waren auch verstorben. Und das alles erinnerte die Juden einerseits daran, wie vergänglich jeder Mensch ist. Die Bibel redet davon, dass das Leben wie ein Hauch ist oder wie ein Schatten oder wie eine Blume. Heute blüht sie und morgen ist sie verdorrt. Und es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Mose betete ja dieses sehr bekannte Gebet nach Luther: Lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Andererseits erkannten sie, dass ihre Väter gestorben waren, während die Folgen ihres Handelns, nämlich Jerusalems Zerstörung, immer noch vor ihren Augen war. Und zwar darum, weil die Väter nicht auf die Warnungen der Propheten gehört hatten. Und wenn die Rückkehrer nicht denselben Zorn Gottes erleben wollten, dann mussten sie eben diesem Ruf von Zacharia gehorchen. Vielleicht ist es sogar eine leichte Erinnerung, dass der Mensch dann auf Gottes Wort hören muss, wenn es zu ihm spricht. Die Propheten reden nicht ewig zum Volk Israel. Kurze Zeit später kam diese Frist von 400 Jahren ohne irgendein prophetisches Wort. Ja, wer Gottes Wort ablehnt, wird es erleben, dass irgendwann auch Gott nicht mehr zu uns reden wird. Aber diese Bedeutung von Vers 5 wird noch etwas klarer, wenn wir Vers 6 dazu lesen. Ich lese das noch einmal, Zacharia 1, Vers 6. Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Also Menschen, sogar die Verkündiger, sind vergänglich, aber Gottes Worte, sie bleiben ewig. Und was er beschlossen hat, das hat sich Wort für Wort erfüllt. Ich möchte dazu Jesaja 40, Vers 6 bis 8 lesen. Da wird dasselbe Prinzip uns auch gezeigt. Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Die Vergänglichkeit des Menschen und die Unvergänglichkeit des Wortes Gottes. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist wie Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ja, diese Worte und Beschlüsse hatte der Herr seinen Knechten, den Propheten, verkündigt. Verkündiger sind immer Gottes Knechte. Sie sind in allem dem Herrn untertan. Sie müssen seinen Befehlen gehorchen und sie dürfen nur seine Worte sprechen. Sie dürfen nicht aus der Einbildung ihres eigenen Herzens reden. Der Herr sagte zu Jeremia, als er ihn berief, du sollst reden, was ich dir gebiete. Das ist der Auftrag der Knechte des Herrn. Und die Zerstörung von Jerusalem, die Wegführung der Juden, die erfüllte sich nach dem Wort der Propheten. Ganz genau. Die Juden konnten erkennen, dass ihr Schicksal die Erfüllung der Worte Gottes war. Sogar die Zeitfrist, haben die Propheten gesagt. 70 Jahre Ruhe für das Land, auch das erfüllte sich. Und das Exil war der Beweis dafür, dass Gott das Missachten seiner Warnungen eben bestraft hat. Es war eine gerechte Strafe. Ezekiel sagte wiederholt, dass der Wandel der Juden auf ihren Kopf zurückgebracht wurde. Aber auch das Umgekehrte galt. Die Rückkehr der Juden, sie erfüllte sich nach dem Wort der Propheten, genau nach 70 Jahren, wie es Jeremia vorausgesagt hat, durch Kyros als Auftraggeber. Auch das hat Gott vorausgesagt im Voraus. Gottes Wort führt das aus, was Gottes Plänen entspricht, ob es im Gericht ist oder auch in der Wiederherstellung, in der unverdienten Gnade. Seine Warnungen haben sich erfüllt, seine Gnade hat sich erfüllt und wird sich noch erfüllen. Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Worte überdauern Himmel und Erde. Sie bleiben in alle Ewigkeit. Und es gibt nichts Konstanteres, nichts Bleibenderes und damit nichts Besseres auf dieser Erde als Gottes Wort. Dann bin ich etwas gestolpert über den zweiten Teil von Vers 6 und tatsächlich wird dieser Vers sehr unterschiedlich übersetzt. Wörtlich heißt es nur, da kehrten sie um und sprachen. Und so wie Schlachter es übersetzt, bedeutet es meines Erachtens, dass die Väter umgekehrt sind, weil sie im Gericht Gottes Hand erkannt haben. Und das traf auf einige ganz wenige zu, zum Beispiel auf Daniel oder Jeremia. Jeremia sagte, wehe uns, dass wir gesündigt haben. Oder er sagte, der Herr hat vollbracht, was er sich vorgenommen hatte. Er hat sein Wort genau erfüllt, das er von alters her hat verkündigen lassen. Und trotzdem glaube ich, das Gericht bewirkte nur bei ein paar wenigen Buße, nicht beim Kollektiv. Dann könnte sich diese Aussage, da kehrten sie um und sprachen, könnte sich auch auf die Generation der ersten Rückkehrer beziehen. Gemäß Esra 1, Vers 5 gab es ja eine Art geistliche Erweckung vor der Rückkehr der Juden. 43.000 waren es. Aber bereits knapp 20 Jahre später braucht es eine Erneuerung dieser Erweckung. Wir haben bereits gesagt, Erweckung ist schwer zu konservieren. Wenn wir weiterschauen, Esra, Nehemia, sie mussten erneut eine Erweckung im Volk Gottes einleiten, einen Ruf zur Buße weitergeben. Und ich erlebe das auch persönlich so. Es braucht immer wieder ein neues Aufwachen. Ein Erwachen, ein neues sich unter Gottes Wort stellen. Aber meines Erachtens die beste Auslegung, die auch am meisten Sinn macht, wenn wir das ganze Buch anschauen, ist, dass die direkten Empfänger der Predigt von Zacharia dieses Bekenntnis aussprachen. Also Zacharia sprach sie an und Vers 6b ist dann die Antwort der Empfänger der Botschaft. So übersetzt es auch Elberfelder zum Beispiel. Sie anerkannten Gottes Handeln im Gericht aufgrund der Botschaft von Zacharia und sie stellten sich darunter. Sie gaben Gottes Urteil Recht. Sie zogen die richtigen Schlüsse aus dem, was die Väter erlebt hatten. Und das bewirkte in ihnen eine Umkehr zu Gott. Und damit wurden sie zubereitet, eben für das, was folgt, für die Trostbotschaft, die Zacharia kurz darauf verkündete. Und diese Haltung sehen wir auch in Haggai 1, eben im selben Jahr wie Zacharia 1. 2 Monate vor Zacharias Predigt, da kritisierte Haggai die Juden für ihre Nachlässigkeit beim Tempelbau. Und dann steht, sie hörten, sie kehrten um, sie änderten ihr Verhalten. Und bei Haggai ging es mehr um etwas Äußerliches, um das praktische Handeln. Und bei Zacharia geht es mehr um eine innere Herzenshaltung. Deshalb denke ich, die beste Auslegung ist, dass diese Antwort in Vers 6b eben die Empfänger der Botschaft von Zacharia gegeben haben. Auf jeden Fall erkannten die Erweckten, dass das, was die Väter erlebt hatten, eben dem Vorsatz, dem Plan Gottes entsprach, dass das Gericht ein aktives Handeln Gottes war. Sie erinnerten sich auch an die Worte der Propheten. Sie verglichen die Worte der Propheten mit dem, was geschehen war. Sie erkannten, Gottes Wort ist wahr. Und das führte sie zur Umkehr. Ja, und so ist der Herr eben auch der Herzensprüfer. Er vergilt nach den Wegen, nach den Taten. Er wird einst jedem Menschen vergelten, wie er es verdient hat. Nicht immer unmittelbar, aber doch so, dass es einst jeder Mensch erkennen wird. In Matthäus 16, Vers 27 steht das folgende Wort. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Sowohl der Lohn für die Gläubigen als auch die Bestrafung der Ungläubigen geschieht nach den Werken. So lehrt es uns Offenbarung 20 und Offenbarung 22. Und es ist gut, wenn Gottes Handeln in der Geschichte uns dazu führt, Gottes Urteil eben recht zu geben und wenn es uns auch ermutigt zur Umkehr, wenn wir verkehrte Wege eingeschlagen haben. Und wenn wir immer wieder bereit sind, unser Inneres durch Gottes Wort erwecken zu lassen. Und so sehen wir, wie grundlegend diese erste Botschaft Zacharias ist. Erst nach dieser Botschaft waren die Rückkehrer bereit, die Trostbotschaft zu hören. Zacharia 1, Vers 13 redet eben, dass gütige Worte, tröstliche Worte gesprochen wurden. Und dann Zacharia 1, Vers 16 und 17, da steht, darum so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Kehrt um, so kehre ich mich zu euch. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen. Und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen. Meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Wer diesem Ruf zur Buße nicht folgte, dem sagen diese Trostworte nichts. Aber Israel wird in der Endzeit genau in diesem Sinne umkehren. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, über ihre Sünde trauern. Und dann werden sie, der Überrest Israels, den vollen Trost eben dieses Buches erfahren. Einen Trost, der damals ansatzweise bereits zur Geltung kam. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird der volle Trost Realität werden. Dazu werden wir in den späteren Predigten mehr hören. Ja, was lernen wir heute aus dieser Botschaft? Ich spreche hier immer auch zu mir selber. Auch wenn ich die Du-Form verwende, rede ich auch zu mir. Wir beschäftigen uns ja mit Zacharia, weil er uns auf den Herrn Jesus hinweist. Ist die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus und seinem Wort auch für dich Grund zur Freude? Wir beschäftigen uns auch damit, weil Zacharia uns die Zukunft offenbart. Und das Wissen darum ist gleichzeitig Trost und Anspornung auch zur Treue in der Arbeit. Ist das auch für dich der Fall? Dann haben wir gehört, dass die Umkehr die Grundlage ist, um das prophetische Wort Gottes verstehen zu können. Dazu gehört es eben, Gottes Urteil über unsere Sünde Recht zu geben, also die eigene Sünde zu erkennen und zu bekennen und als Antwort darauf zum Herrn umzukehren. Das bedeutet eben, den falschen Weg zu verlassen und sich 180 Grad in die andere Richtung neu Gott und seinem Wort zuzuwenden. Es ist überaus wichtig, auf das Reden Gottes zu hören, im Sinne von hören, verstehen, Recht geben, gehorchen, tun. Das Reden Gottes ist die Grundlage für eine echte Umkehr. Und zwar nicht nur bei der Bekehrung, könnten alle sagen, das habe ich mal getan, sondern auch in unserem ganz praktischen Alltag bis heute. Gottes Trost und seine Nähe kommen über die, die über ihre Sünde trauern. Ich möchte erinnern, wir haben den Weg zum wahren Glück angeschaut in Matthäus 5. Dort steht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und es geht primär um die Trauer über die eigene Sünde. Das ist der Weg zum wahren Glück. Und wir wollen auch lernen, dass Erweckung etwas ist, das wir immer wieder brauchen. Ich brauche das immer wieder. Das ist nicht eine einmalige Sache. Man kann das nicht über Jahrzehnte hinweg konservieren. Zumindest ich kann es nicht. Wir brauchen das immer wieder neu und wir wollen unseren Herrn eben um Erweckung unserer Herzen auch bitten. Ja, wie passend ist es, dass wir heute noch das Abendmahl auch feiern dürfen. Wir wissen um den Zorn Gottes über die Sünde. Wir wissen auch um den Ruf zur Umkehr. Und wenn wir diesen Ruf hören und ihn befolgen, dann dürfen wir erleben, wie unser treuer Herr sich uns zukehrt, zuwendet, wie sein verdienter Zorn der unverdienten Gnade weicht, wie er Trostworte für uns bereit hat, Worte der Erlösung, des Friedens. Ich möchte lesen, was Johannes am Ende der Schilderung der Kreuzigung geschrieben hat, aus Johannes 19, Vers 37. Also es ist das Ende des Berichtes über die Kreuzigung. Da sagt Johannes, und wiederum sagt eine andere Schrift, diese Schrift kommt aus dem Propheten Zacharia, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Ja, wir wollen den ansehen, der durchstochen wurde, den Herrn Jesus, uns erinnern an sein Werk am Kreuz. Wir wollen als Einleitung für das Abendmahl das Lied 231 singen, Schau ich zu deinem Kreuze hin. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Amen. Wir werden als Abschlusslied das Lied 218 singen. Oh, ich wünsche nur dich, meinen Heiland. Ja, dann werden wir noch aufstehen zum Gebet. Und ich möchte noch aus der Stelle oder aus der Geschichte lesen vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, Vers 17 bis 24. Einfach mit dem Fokus aufs Erbarmen vom Vater in dieser Stelle. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, Herr Jesus, danke vielmals einfach auch für die wunderbare Geschichte, die du erzählt hast, für das Gleichnis auf dem verlorenen Sohn. Danke vielmals, dass der Weg einfach zurück zu dir, zurück zum Vater immer offen ist. Danke, dass du uns den Weg auch ermöglicht hast, dass du der Weg bist. Danke auch, dass du dich voller Liebe uns zuwendest, wenn wir uns dir zuwenden. Und ja, wir oder ich brauchen immer wieder auch die Erweckung, die Bereitschaft auch, ja, auf den rechten Weg umzukehren. Und ich möchte dich bitten, dass du das Wirken tust in unseren Herzen. Immer wieder das Sehnen, dir näher zu sein, das Sehnen, zu dir zurückzukommen, auch gerade wenn wir ja, den rechten Weg verloren haben. Danke vielmals, dass bei dir viel Vergebung ist, dass wir immer wieder auch zu dir kommen dürfen. Hilf uns auch, dass wir lernbereit dürfen sein, dass wir auf dein Wort hören, dass wir es achten, dass wir es wertschätzen, dass wir auch danach handeln, dass wir in dem auch weiter Fortschritt machen dürfen. Und wir wollen dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Wir wollen dich auch bitten, um dein Mitkommen in die Woche, dass du jedem Einzelnen von der Gemeinde auch helfen tust, deine Kraft, deine Zuversicht schenkst, ja, dass du auch nicht weisst und ein Zeichen zum Guten schenkst, auch dort, wo wir es brauchen können, auch diese Woche. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, sind Gott befohlen.